Meilen und Zeilen. Abenteuerliteratur mit Tim Kruse. Über Geschichten, die raus wollen und Bücher, die mit uns auf Reisen gehen.
Ursprünglich wollte ich jetzt bei Meilen und Zeilen, wo der Podcast mir gehört, nur über Literatur oder über das Abenteuer Literatur berichten. Aber dann lief mir Compass Collective über den Weg. Und ich habe einfach gemerkt, dass es so viele große Themen gibt, die mich berühren und bewegen und die ich gerne in die Welt tragen möchte. Deshalb gibt es jetzt einen Podcast, der gar nichts mit Literatur zu tun hat und trotzdem in meinen Augen unglaublich wichtig ist. Compass Collective ist eine NGO, die Geflüchtete aus dem Mittelmeer rettet. Und ich finde deren Arbeit so beeindruckend und weiß auch, wie psychisch und physisch belastend das ist, dass ich die in diesem Podcast unbedingt featuren und unterstützen möchte. Und guckt gerne mal in die Shownotes rein, wie ihr Compass Collective unterstützen könnt. Da findet ihr alle Infos und natürlich auch, wie ihr diesen Podcast unterstützen könnt. Ich bin nämlich jetzt bei Patreon und da könnt ihr einen ganz kleinen monatlichen Beitrag zum Preis eines Cappuccinos abschließen. Aber wenn das mehrere Leute machen, dann läuft dieser Podcast weiter und ich verdiene vielleicht ein bisschen Geld wieder damit. Danke schon jetzt und jetzt viel Spaß mit Compass Collective. Heute segeln wir dahin, wo es ernst wird. Zu Gast sind Katja Tempel und Matthias Wiedenlübbert von Compass Collective. Mit ihrer Trotama 3 sind sie im zentralen Mittelmeer unterwegs und spätestens seit der Rettung eines 11-jährigen Mädchens im Dezember 24 ist ihr Einsatz weit über die Segelszene hinaus bekannt geworden. Und auch danach blieb ihre Arbeit hochpolitisch und konfliktgeladen, etwa als die Trotama 3 nach einer Rettung von 22 Menschen im August 25 in Lampedusa festgesetzt wurde. Heute gehen wir also an eine Grenze, an der sich entscheidet, was Seemannschaft, Verantwortung und Menschlichkeit eigentlich wert sind. Katja und Matthias, erstmal vielen, vielen Dank, dass ihr euch die Zeit nehmt, heute dabei zu sein.
Ja, sehr gerne.
Ja, total. Ja, danke.
Mich freut das sehr, weil ich schon seit vielen, vielen Jahren gerne eine Organisation wie eure unterstützen möchte und das natürlich durch die Verbreitung mit diesem Yacht-Podcast tue. Und ich frage mich bei Leuten wie euch immer, wie haltet ihr das mental aus? Ich glaube, das ist die allerwichtigste Frage. Dass man das seemännisch hinkriegt, verstehe ich. Aber wenn du Leute da draußen entweder ertrinken siehst oder beim Ertrinken rettest, ich kann mir vorstellen, dass das eine unfassbare Belastung ist. Und Matthias, da du draußen am meisten unterwegs bist, antworte doch gerne auf diese erste Frage.
Ja, ich sag mal so, von meinem beruflichen Hintergrund bin ich Krankenpfleger. Mhm. Das heißt, ich habe mit Leben und Tod schon was zu tun, auch beruflich in meiner Geschichte. Und ich scheine es gut hinzubekommen, zwischen den Einsätzen abzuschalten, andere Fokusse zu haben, auch noch ein Leben neben der Segelei zu haben. Mhm. Fällt manchmal schwer, aber ich versuche es, sodass ich da, glaube ich, ganz gut mit zurechtkomme. Und wahrscheinlich habe ich auch ein bisschen Glück.
So rein von deiner mentalen Grundausstattung her?
Genau, ja, exakt.
Mhm. Ja, ich würde da vielleicht ganz gern was ergänzen. Ich mache ja häufig Einsatzbegleitung und in der Einsatzbegleitung kriege ich das, was da auf dem Mittelmeer passiert, eigentlich auch fast hautnah, nicht ganz so nass mit wie die Crew an Bord. Und für mich ist das aber gar nicht so belastend, weil viel belastender wäre für mich, zu Hause zu sitzen und nichts tun zu können. Das ist in allen anderen Politikfeldern, in denen ich bisher aktiv war, genauso. Das heißt, dieses Aushalten einfach von ganz üblen Zuständen, das könnte ich nicht verkraften. Also da würde ich krank werden. Mhm. Und in dem Moment, wo ich handle, jetzt nicht auf dem Wasser, aber in der zum Beispiel Einsatzbegleitung oder im Crewing, da tue ich was und mehr kann ich nicht machen. Und dann wird es für mich aushaltbar, wenn es natürlich für die Menschen auf See nicht aushaltbar ist, die da im Mittelmeer ertrinken oder Angehörige verlieren.
Jetzt bist du von Beruf auch Hebamme. Ihr kommt beide aus der Freien Republik Wendland. Das heißt, ihr habt schon einen gewissen politischen Hauch, würde ich mal sagen, der euch vorauseilt. Ist aus dieser ganzen, ich nenne es mal linken Szene, auch Compass Collective entstanden?
Auf jeden Fall. Also wir sind mit einem politischen Ansatz in die Seenotrettung gegangen, sagen, wir haben dabei einen humanitären Aspekt und nicht wie andere NGOs oder wie viele andere, was auch okay ist, die sagen, sie haben einen humanitären Aspekt und werden politisiert durch die Repression der italienischen Regierung oder der europäischen Regierung. Katja und ich, wir haben uns beim Castor-Widerstand kennengelernt. Ich habe vorher noch andere politische Sachen gemacht. Also wir sind beide schon seit Jahrzehnten politisch aktiv.
Ich würde noch ergänzen, dass wir ja auch in diesen gewaltfreien Aktionskampagnen, die wir nicht nur gegen Castor oder so gemacht haben, ja auch immer wieder Auseinandersetzungen mit Staatsmächten, mit Behörden, mit Polizei haben. Und das ist was, wo wir auch gesagt haben, das bringt uns eigentlich in eine gute Position, auch Kämpfe vor Gericht zum Beispiel auszukämpfen oder mit Behörden auf Lampedusa, weil wir da einen sehr respektvollen Umgang haben mit solchen Institutionen, vor allen Dingen mit den Menschen, die dort arbeiten, aber trotzdem Klartext reden. Das haben wir erlebt und das können wir.
Und genau das ist auch so ein schwieriges Thema, finde ich. Denn die Rettung selber ist ja gar nicht die Grauzone, sondern die Grauzone beginnt irgendwie bei der Frage, wer die Geretteten wo an Land lassen muss und wie Staaten irgendwie zivile Retter dann noch danach mit Migrations- und Verwaltungsrecht und so weiter unter Druck setzen. Und das ist ja dann das Schwierige, mit dem ihr ja noch mehr zu kämpfen habt als generell schon da draußen.
Man könnte sagen, wir haben damit zu kämpfen, aber es ist halt Teil unserer Arbeit. Dadurch, dass wir ein Segelboot sind, können wir nur nach Lampedusa segeln. Also wenn wir mehrere Menschen an Bord haben, dann ist das Boot von der Konstruktion her immer noch stabil, bis zu einem gewissen Grad. Aber menschlich ist es dann trotzdem schon eine humanitäre Katastrophe. Das heißt, die italienischen Behörden können es sich eigentlich gar nicht leisten, uns nicht reinzulassen oder uns weite Wege segeln zu lassen, weil wir halt ein vulnerables oder ein anfälliges kleines Segelboot sind. Das ist an der Stelle eine kleine Stärke.
Weil ihr nur 13 Meter habt, ist es eine Catch, aber ihr hattet da ja auch schon, also jetzt einmal da diese 22 Menschen an Bord, das ist ja für ein 13-Meter-Schiff schon einiges.
Wir hatten 64 einmal an Bord und das ist dann auch wirklich eine Grenze, da brauchen wir gutes Wetter. Da können wir natürlich nicht mehr segeln, sondern da müssen wir Motoren. Aber das Boot liegt noch stabil im Wasser und wir können die Leute noch sicher nach Lampedusa bringen. Aber da können wir natürlich nicht 1000 Seemeilen mitfahren.
Ja, und die Welle muss klein sein. Also wir hatten auch noch anders mal mehr als 60, aber da muss das Wetter gut sein. Aber von der Konstruktion her, 20, 30 Menschen, da ist uns das Wetter so ziemlich egal. Mhm.
Was ist denn, wenn ihr 60 an Bord habt und das Wetter kippt?
Also hatten wir zum Glück noch nicht, aber da ist ganz klar, wenn das Wetter zu kippen droht, dann machen wir ein Mayday. Vorher machen wir Mayday Relay, bevor wir die Leute an Bord holen. Und wenn wir sie dann an Bord haben und das Wetter wird schlecht, dann sind wir halt der Seenotfall. Und dann passiert ja das Wundersame, dann haben wir eine deutsche Flagge. Und dann bin ich mir ziemlich sicher, wird italienische Küstenwachenboote werden mit Freude kommen, um uns retten zu dürfen.
Wenn ihr so spektakuläre Aktionen macht, wie damals zum Beispiel, als ihr dieses Mädchen aus Sierra Leone gerettet habt, ne? Ist das für euch dann im Grunde, also so schlimm es dann ja ist, Gold wert, weil dann wird eure Organisation richtig bekannt, fast ja weltweit, dass dann mehr Menschen spenden. Ist das so eine Krux? Ihr müsst gerne wilde Sachen retten, machen, tun, damit dann Geld reinkommt?
Wir haben ja eigentlich gar nichts Wildes gemacht. Wir waren zufällig zum richtigen Zeitpunkt am richtigen Ort. Eigentlich haben ja die Menschen was Wildes gemacht und was Mutiges gemacht, die sich fast täglich da aufs Mittelmeer bewegen. Und wir waren da und haben dieses Kind gefunden, was ein riesiger Glücksfall für das Kind war. Und natürlich bringt sowas Aufmerksamkeit, Presse, Öffentlichkeit und auch Menschen, die sagen, oh, sowas will ich unterstützen. Aber es ist eigentlich ja total verrückt. Da retten NGO-Boote, wir sind ja nicht die einzigen, wir sind ja eine ganz große zivile Flotte, fast täglich Menschen aus Seenot. Und da sind natürlich auch 16-jährige junge Männer dabei oder 25-jährige junge Männer. Und jetzt ist es einmal ein Kind, was auch noch alleine ist und so. Und dann guckt schon fast, also es war eine große Öffentlichkeit, die wir dadurch hergestellt haben für die Situation auf dem Mittelmeer, guckt die gesamte Öffentlichkeit auf dieses Mädchen und auf die Helden, die in der Trottermar unterwegs waren. Und das haben wir dann aber auch versucht, von uns zu weisen. Wir wollen uns selber nicht immer präsentieren als die weißen Savior. Da gibt es ja so diese Kritik auch an, gerade auch an deutschen NGOs, dass wir uns selber auch durch unsere Bildsprache als die Helden darstellen und wir fühlen uns gar nicht als Helden. Wir supporten da Menschen, wir unterstützen Leute auf ihrem Weg nach Europa in ein besseres Leben, weil die nicht anders können, weil die flüchten müssen.
Wenn jemand uns auf Social Media folgt, dann kann man auch sehen, unsere Bildsprache ist eigentlich spendenfeindlich. Weil wir versuchen schon, Menschen zu zeigen, aber nicht mit Gesichtern. Wir zeigen nicht die Kinder, wir zeigen nicht die weinenden Menschen. Wir versuchen mit den Menschen, Schwangere auch nicht, als besondere Person, sondern alle Menschen sind gleich. Und wir versuchen schon auch einen respektvollen Umgang mit den Menschen, die wir assistieren, zu finden. Und das ist schlecht fürs Portemonnaie, aber ist gut für die Seele.
Was ich mich als Seemann frage: Wieso habt ihr dieses Mädchen gehört? Ihr wart in der Nacht unterwegs mit Motor. Das verstehe ich nicht.
Nee, das war...
Wie schrill muss sie geschrien haben?
Es war dunkel, es war Ausfahrt Lampedusa, es war direkt auf der 12-Meilen-Zone. Also wir waren noch gar nicht lange unterwegs. Und dann hat die Cockpit-Crew, die zwei Menschen, die Wache hatten, haben am Horizont ein Licht gesehen und haben sich gedacht, okay, auf Backbord. Und haben sich gedacht, ach, das müssen wir uns mal angucken, mach mal langsamer. Dann haben sie den Motor runtergedreht und nach Backbord geguckt und auf einmal hörten sie auf Steuerbord das Mädchen. Und das war 10, 15 Meter entfernt. Also das war nicht weit. Und wenn die das Licht auf Backbord nicht gesehen hätten, dann wären sie in der Tat, wie du sagst, mit ratterndem Motor an dem Kind vorbeigefahren.
Oh Gott, ja. Jetzt gibt es da auch verschiedene Aussagen. Das Mädchen sagte, es wäre 3 Tage im Wasser gewesen. Ein Arzt sagte dann 12 Stunden. Was habt ihr da für eine Einschätzung?
Da machen wir keine Einschätzung. Wir haben die Informationen von dem Mädchen. Wir können sie nicht überprüfen. Natürlich kann man aus medizinischer Sicht die Position haben, das ist eigentlich gar nicht möglich. Auf der anderen Seite weiß man aus der Seefahrt, dass es immer mal wundersame Fälle von Menschen gibt, die tagelang in einem Meer überleben, obwohl es eigentlich nicht sein kann. Mhm. Und vielleicht hatte das Mädchen einfach Glück. Vielleicht hat sie in ihrer Verwirrtheit auch eine falsche Zeit genannt. Das bewerten wir nicht. Also wir retten das Kind, wir übergeben es an die Behörden und dann ist gut.
Und ihr wisst auch nicht, was dann aus dem Kind geworden ist, oder?
Das ist richtig.
Mhm. Das ist bei allen Menschen so, die wir in Lampedusa dann sozusagen an Land gehen lassen, dass wir das nicht weiterverfolgen. Es gibt ja bestimmte landbasierte NGOs, die dann Menschen, die frisch ankommen, auch unterstützen. Aber wir können das nicht leisten. Und insofern haben wir über ihr Schicksal dann auch nur aus den Medien erfahren.
Ja, ja.
Und das ist vielleicht auch so ein Punkt der Psychohygiene, zum Beispiel auch für mich. Ich weiß, ich mache eine potenziell belastende Situation auf dem Wasser. Ich weiß, viele Menschen davon werden potenziell wieder abgeschoben. Und ich weiß auch, es gibt NGOs, die die Menschen an Land unterstützen. Und dann belaste ich mich nicht mit deren Schicksalen, nachdem sie bei uns auf dem Boot waren. Mhm. Indem ich das einfach trenne. Ich habe mein Aktionsfeld auf dem Boot und danach vertraue ich auf andere aktivistische Menschen, die Menschen dann da unterstützen.
Mhm. Ihr sagtet eben schon, dass es eine ganze Flottille im Grunde draußen gibt an Organisationen und Booten wie eurem. Seid ihr vernetzt? Seid ihr auch da draußen so miteinander verbunden, dass man sagen kann, guck mal hier, können wir mal mit mehreren Booten hinfahren und helfen?
Es gibt Kommunikation zwischen den Booten beziehungsweise zwischen den Nichtregierungsorganisationen. Mhm. Und auch wir hatten schon gemeinsame Rettung. Also ich erinnere mich spontan an 2 Fälle, wo definitiv wir zu zweit gerettet haben. Bei dem einen Mal haben wir gemeinsam angefangen und bei dem anderen Mal hat uns ein Boot den Hintern gerettet, beziehungsweise den Menschen, bei denen wir assistiert haben. Weil das waren eindeutig zu viele für uns. Das wäre gruselig geworden.
Mhm. Mhm. Habt ihr manchmal auch, oder spielt bei euch manchmal auch so eine Art Verzweiflung eine Rolle, weil man weiß, es hört ja nicht auf, es wird nicht besser. Die Politik versagt an allen Enden, auf allen Kontinenten. Wie geht's euch damit? Oder sagt ihr einfach, nee, wir machen unseren Job, wir retten, was zu retten ist?
Ja, also ich treffe im Moment auch viele Menschen, die verzweifelt sind angesichts der Situation in der Welt. Und mir selber geht so, meine Kräfte sind begrenzt. Ich kann was machen und das mache ich. Und dann kann ich auch, das hilft mir immer, dann, ich kann auch bestimmte Themenbereiche komplett ausblenden. Also da weiß ich, es gibt eine unhaltbare Situation in Gaza oder es gibt den Ukraine-Krieg oder es gibt die Ideen, die Bundeswehr immer mehr aufzurüsten. Da würde ich auch normalerweise überall mit auf die Straße gehen und Aktionen zivilen Ungehorsams mit organisieren oder mitmachen. Mhm. Aber das bringt ja nichts. Also wir können uns nicht teilen, ich kann mich nicht teilen und ich mache dann lieber eine Sache richtig. Und das ist im Moment dran, die Seenotrettung. Und irgendwann wird es dafür ja auch eine Lösung geben. Also Europa kann ja nicht weiterhin jährlich da mehrere tausend Menschen ertrinken lassen. Also das beschädigt auch die Menschen, die in Europa leben, total, wenn wir so weggucken.
Ja, allein in diesem Jahr geht es in Richtung 8000, ne?
Ich habe da so eine mentale Grundhaltung des, ich sage jetzt mal, des Positivismus. Ich habe mir sagen lassen, das Wort gibt es nicht als Haltung. Ich habe so diese naive Vorstellung, ich bin einer, ich möchte Menschen sein lassen, sein, wie sie sind, wo sie sind und was sie machen. Und ich kann mir das erfühlen und erdenken. Und weil ich ja ein ganz normaler Mensch bin, wie alle anderen auch, können das andere Menschen auch. Deswegen habe ich groß die Hoffnung, dass Menschen sich irgendwann mal so weit entwickeln, dass sie es schaffen, ein Stück weit mehr in Harmonie zu leben und ein bisschen weniger in Aggression, ein bisschen weniger in Egoismus.
Ja, ist ein hehrer Wunsch, ne? Sieht im Moment überhaupt nicht danach aus. Das ist ja so das Thema. Aber davon dürfen wir uns eigentlich nicht anstecken lassen. Ich wollte euch noch nach dem Boot fragen. Also, wo kommt dieses Boot her? War das generell schon lange in eurer Hand? War das so euer Privatboot oder wie entsteht sowas denn?
Auch wieder durch Zufall. Ich wollte 2019 in die Welt segeln als Deckhand und dann ist das aber geplatzt und dann habe ich mit Seenotrettung angefangen. Und so wussten wir Ende 22, da liegt ein Boot auf den Kanaren, das eigentlich der Besitzerin zu teuer ist, aber liebgewonnen. Und dann haben wir uns überlegt, ob wir uns das ausleihen. Und in den Gesprächen haben wir dann festgestellt, nee, ist schon besser, wir kaufen es. Aber sie kriegt ein Rückkaufrecht, wenn wir dann irgendwann mal aufhören.
Das ist ein guter Deal.
Genau, und so konnte sie sich ein Stück weit von ihrem Boot lösen, ohne es sofort aufzugeben.
Und du warst schon Segler, also du weißt, wie man ein Boot hantiert und warst doch schon mal auf einer Catch.
Ich war exakt auf diesem Boot schon mal auf einer Catch.
Okay.
Ich habe mit diesem In die Welt segeln 2019 auch erst angefangen zu segeln.
Ach was.
Ich habe 18 okay. beschlossen, ich segel mit der Freundin in die Welt und habe dann gedacht, ach verdammt nochmal, du warst noch nie auf dem Segelboot.
Sehr schön.
Dann bin ich zur Segelschule gegangen, weil ich gedacht habe, ich muss ein bisschen was lernen.
Mhm.
Und im Kurs habe ich dann gemerkt, ach verdammt, es gibt ja Seekrankheit. Aber nicht bei mir, sondern bei den anderen. Das heißt, ich habe auch Glück, ich war bisher noch nie seekrank. Ich weiß, das kann trotzdem irgendwann kommen, aber ja, so bin ich irgendwie so ein naiver Segler.
Mhm. Katja, wie bist du dann da reingerutscht?
Ja, das Spannende ist ja, dass wir schon 2016 einen Verein gegründet haben, Grenzenlos People in Motion e.V. Und den haben wir gegründet, um den Menschen entgegenzugehen, die 2015, 2016 ja in großen Zahlen sich auf den Weg gemacht haben. Und dort haben wir medizinische Hilfe auf der Balkanroute in mehreren Jahren geleistet. Und dieses Engagement in der Unterstützung von Geflüchteten, das haben wir dann einfach ausgeweitet aufs Meer. Und das lag aber auch daran, und da haben wir den Bogen wieder zum Widerstand gegen Atomanlagen oder in Gorleben und im Wendland. Das lag auch daran, weil hier im Wendland ja es nicht mehr die Notwendigkeit gibt, auf die Straße zu gehen. Das geplante Endlager für hochradioaktiven Müll ist gekippt worden. Es gibt keine Castortransporte mehr. Das heißt, hier ist ein politisches Vakuum entstanden. Und wir haben dann auch gesagt, wir stellen dieses Projekt mit diesem Boot auch unter das Motto, das Wendland schickt ein Schiff. Das heißt, der Heimathafen ist jetzt auch Gorleben, weil Gorleben liegt ja eigentlich an der Elbe und hat auch einen ganz kleinen Yachthafen oder so mit, ich weiß nicht, 3 Liegeplätzen oder 10 Liegeplätzen. Und jetzt steht ganz groß unter der Trottermar auch immer Gorleben. Und die Menschen, die bei uns im Einsatz mitgehen, die bekommen auch einen Wendenpass. Also wir fahren auch unter wendländischer Flagge. Diese Beziehung zum Wendland und auch die Leute hier mitzunehmen und zu sagen, guckt mal weiter als nur in euren Backyard, das ist uns immer noch wichtig.
Wie schön. Ihr seid natürlich auf Social Media unterwegs. Also ich erfahre es eben auch als Journalist und Reporter, der sich ständig gegen rechts einsetzt. Ich kriege Mails, die ich früher nicht für möglich gehalten hätte. Wie geht's euch da? Was kriegt ihr ab?
Ja, da sind wir ja eigentlich so, dass wir sagen, wir machen zwar was Humanitäres, aber wir sind eigentlich politisch unterwegs, weil wir auch gegen die Festung Europa gegen ansegeln, weil keiner möchte diese Leute eigentlich haben oder wenig Regierung zumindest möchten diese Menschen, die flüchten haben. Wir kriegen eigentlich da wenig Gegenwind. Also wir sind jetzt beide nicht für Social Media bei uns zuständig. Dadurch, dass wir so konkret sind, dass wir Bilder zeigen von, wer ist in unserer Crew und dann ist da eine Ärztin dabei und dann ist da ein Landmaschinentechniker dabei. Das wird alles so konkret und da fällt es auch schwerer, so Hasssprüche oder so Mobbing oder irgendwie sowas zu machen.
Ja.
Und das ist eigentlich dann auch diese Art von Technik, die wir benutzen, dass wir möchten, dass die Leute sich mit uns verbinden und wir dann das Bindeglied sein können, damit die Leute sich auch für die Situation auf dem Mittelmeer öffnen. Und das scheint ganz gut zu gelingen.
Kriegt ihr genug Spenden rein? Funktioniert das? Oder ist das immer so ein Kampf so genau am Limit oder sogar unter dem Limit?
Letztes Jahr wären wir wahrscheinlich kostendeckend gewesen, wenn wir nicht geplant hätten, einen neuen Motor einzubauen. Mhm. Und man muss leider auch noch sagen, kennen wir auch aus unseren politischen Aktivitäten vorher, wenn wir eine Idee haben und was machen wollen, dann machen wir das jetzt und nicht in 3 Jahren. Sprich, wir sind bei Freundinnen und Freunden betteln gegangen und haben Vorkasse erbeten. Das heißt, wir sind noch mit einem deutlichen Betrag in den Miesen, die wir abbauen müssen. Wir haben damit schon angefangen, aber es ist noch ein Betrag, der auch den Wert des Bootes übersteigt. Also wir müssen noch ein paar Spenden einsammeln, um überhaupt unseren Start finanzieren zu können. Aber wir laufen und die Menschen, die uns das Geld geliehen haben, die wissen, dass wir gute politische Arbeit machen, verlässlich und aus deren Sicht politisch korrekt. Und die wissen auch, im schlimmsten Falle ist das Geld verbrannt. Das wünscht sich keiner, aber von daher sind wir da sehr motiviert, das Geld auch zurückzuzahlen.
Ich muss dazu sagen, Matthias untertreibt manchmal ein bisschen in Bezug auf unsere finanzielle Situation. Natürlich finanziert sich das irgendwie und sei es nun über ganz viele Schulden. Das heißt aber, wir sind ganz stark angewiesen auf manchmal größere Förderprojekte von Stiftungen oder so, aber vor allen Dingen auch auf so Menschen, die so Fördermitgliedschaften bei uns abschließen, die sagen, so, ich gebe euch zwischen 5 € und 50 € im Monat, manche sogar 160 € im Monat. Und das sind Summen, mit denen wir rechnen können. Also manchmal gehen wir in den Einsatz und haben gerade nochmal 3.000 € auf dem Konto. Das reicht dann nochmal für den Sprit irgendwie. Das fühlt sich nicht gut an, aber so arbeiten wir schon die letzten 30 Jahre in den unterschiedlichen Kampagnen. Und wenn wir gute Arbeit machen, dann refinanziert sich auch irgendwann alles.
Mhm. Da sind wir auch ein Stück mutig. Also wir sind auch schon in den Einsatz gefahren. Da war das Geld nicht da, um auf Lampedusa tanken zu können. Und trotzdem sind wir gestartet. Und während der Fahrt ist dann das Geld reingekommen, um auf Lampedusa tanken zu können. Und wir reden bei unserem Tank nicht über einen Tank für 100.000 €. Ne? Da geht es um einen Tank für ein paar 100 €. Also wir sind manchmal wirklich spitz auf Knopf losgefahren, weil wir einfach sagen, es ist richtig, was wir machen. Wir lassen uns nicht abhalten, wir lassen uns nicht abschrecken. Wir machen, Punkt.
Ja, ihr seid so eine Art Lebenskünstler, aber als NGO-Künstler. Ne?
Danke.
Und für euch draußen auch, compass-collective.org, alles mit C geschrieben, wir schreiben euch das in die Shownotes. Also ihr könnt da spenden und ihr merkt, wie wichtig das ist und was für eine tolle Arbeit die beiden leisten. Und ich würde gerne noch von euch wissen, könnt ihr verraten, wie viel ihr so im Jahr bräuchtet, damit das zumindest auf plus minus null läuft? Wo ihr dann persönlich ja noch nichts verdient habt.
Nee, persönlich verdienen wir daran gar nichts.
Genau. So 250.000. Vielleicht, wenn wir da mal nicht so große Investitionen machen, ein paar 10.000 € weniger, aber so 200, 250.000, das ist so unser Jahresumsatz, den wir so brauchen.
Mhm. Kannst du sagen, wohin das Geld fließt?
Teilweise in Reisekosten, weil wir auch Menschen die Teilnahme ermöglichen wollen, die ihre Reisekosten nicht selber bezahlen können. Wir Motoren relativ viel auch, weil der Wind manchmal nicht so will, wie die Distress, wie die Seenotboote sind. Wir haben Liegeplatz. Wir haben auch, und das ist auch gut für unsere aller Psyche, wir haben eine sehr günstige Unterkunft in Licata, wo wir Vorbereitung und Nachbereitung machen können. Also besonders für die Nachbereitung ist das interessant, denn wenn belastende Momente auf dem Schiff passiert sind, dann ist es gut, man geht raus aus der Umgebung der Belastung und bereitet sich nach in einer sicheren anderen Atmosphäre. Ja, Reparatur an Boot. Jetzt der Motor hat etliche 10.000 Euro gekostet. Ja, so verschwindet das Geld.
Ja, und unsere Crews, davon haben wir ja noch nichts gesagt. Es kommen ja immer neue Menschen, die sich 3 Wochen Zeit nehmen und mit in einen Einsatz gehen. Und da bieten wir, so wie Matthias gesagt hat, zum Teil Reisekosten an für diejenigen, die es nicht selber tragen können, weil sie nicht berufstätig sind oder so. Und wir zahlen natürlich Unterkunft und Verpflegung dann auch immer für diese kompletten 3 Wochen. Und das summiert sich übers Jahr schon auch. Und ein großer Batzen ist auch einfach Instandhaltung und alle Kosten, die um Versicherungen, Liegegebühren, voller Trottermadrei, die sich darum bewegen.
Ja, einen kleinen Lagerraum haben wir, der Gold wert ist.
Ihr macht das wahrscheinlich so lange, bis ihr umkippt, ne?
Definitiv nicht. Also das ist auch ganz schön, glaube ich, bei uns. Also man kann schon sagen, dass die Initiative sehr stark von uns ausging, um es mal ganz vorsichtig zu formulieren. Aber wir haben jetzt schon angefangen, uns darüber Gedanken zu machen, wie wir uns rausnehmen, um es anderen zu übergeben. Und jetzt nicht im Sinne, hier, jetzt macht mal, sondern wirklich einen fließenden Übergang hinzukriegen. Und ich finde es total schick, das Gefühl zu haben, dass ich nicht irgendwann mal da als noch älterer weißer Mann verbittert auf dem Boot bin, alles besser weiß und keiner mehr mit mir reden will, weil ich das schon 100.000 Jahre mache. Da finde ich es viel schöner zu wissen, es gibt andere Menschen, die das Projekt übernehmen, dann auch in der Anfangszeit 110% geben und dann später 100%.
Ja.
Und dann immer noch frohen Mutes, glücklich und mit einer positiven Grundhaltung daran gehen. Und da, glaube ich, sind wir richtig cool, dass wir schon im dritten Jahr den Weitergabeprozess angestoßen haben.
Den Entwicklungsprozess, ne? Also, dass das Projekt sich auch weiterentwickelt. Und wir sind in der Entscheidungsgruppe, sind wir vier Menschen, die zusammen die Entscheidung fürs Gesamtprojekt fällen. Und drumherum haben wir aber mittlerweile 20 ganz unterschiedliche Menschen, die bestimmte Verantwortungsbereiche einfach haben. Und das ist natürlich ganz toll. Also, weil zu zweit kann man das nicht wuppen, zu viert auch nicht. Sondern wir brauchen diese 20 Leute und wir brauchen dann aber auch die Werftcrew, die einmal im Jahr kommt. Leute, die sich handwerklich auskennen mit Booten und da 2 bis 6 Wochen Zeit geben. Und wir brauchen die SeglerInnen und Nicht-Segler, die kommen und 3 Wochen mit in den Einsatz gehen.
Habt ihr mitgerechnet, wie viele Menschenleben ihr schon gerettet habt?
Ja.
Ja, da gibt es sogar eine Statistik, aber du siehst, da gucken wir nicht rein.
Wir haben mitgerechnet und es waren auf jeden Fall schon über 1.000 Menschen, weil wir nehmen ja nicht alle Menschen an Bord, sondern wir bleiben bei dem Seenotfall und versuchen, die Behörden zu motivieren, die italienischen Behörden zu kommen und zu retten, weil das eigentlich viel günstiger ist, wenn so ein echtes Rettungsboot kommt und wenn nicht wir als ziviles Boot da die Rettung machen. Da haben wir 2739 Menschen bisher unterstützt auf dem Wasser, bis dass sie dann gerettet wurden. Und davon haben wir 611 an Bord genommen.
Wenn ihr die Leute dann im Wasser lasst, also die sind dann sicherlich noch in einem Boot oder wie stelle ich mir das vor? Also ihr lasst die ja nicht schwimmen.
Nein. Wenn wir die Menschen da lassen, wo sie sind, dann sitzen die sicher auf ihrem Boot, dann haben die eine Rettungsweste an,
okay.
von uns bekommen und dann haben die von uns auch Wasser bekommen und haben von uns auch eine Rettungsdecke bekommen. Und es gab ganz, ganz wenige Momente, wo wir eigentlich hätten die Menschen an Bord nehmen wollen, weil das Wetter so bescheiden war. Aber es war dann so schlecht, das Wetter, dass nicht mal wir unser Dinghy launchen wollten, weil es dann auch eine Gefährdung für die Crew ist. Und da waren wir dann quasi mental darauf vorbereitet, irgendwann kommt der Moment, wo wir unsere Rettungsinseln, da haben wir ein paar in Reserve, dass wir irgendwann Rettungsinseln rausschmeißen müssen und dann Person-Overboard-Manöver machen müssen, 45 Mal, 50 Mal, im Wissen, dass wir das nicht 45 Mal schaffen. Aber jedes Mal, hatten wir auch bisher Glück, kam in solchen Situationen dann die italienische Küstenwache.
Wow. Ich danke euch beiden sehr. Ich wünsche euch ganz, ganz viel Erfolg, möglichst viele Spenden, compass-collective.org. Und wirklich, ja, ich ziehe meinen Hut vor euch. Es ist bewundernswert, was ihr macht und toll, dass es Menschen wie euch gibt. Danke.
Ganz herzlichen Dank für dein Interesse und diesen tollen Podcast auch.
Ja, vielen Dank.